ARD.
Es ist Mittwoch, 18 Uhr. Und wenn ihr der frühe Vogel seid, der den Wurm fangen möchte oder gefangen habt, jetzt lass mich doch mal ausreden, John, du Underbreaker, dann herzlich willkommen in der ARD Audiothek. Ansonsten für alle anderen herzlich willkommen am Donnerstag. Ja. Das ist Sucht und Süchtig. Hallo.
Ja, Tachchen. Ich bin John Cook, das ist Hagen Decker.
Absolut
die
korrekt.
Wunderbare Antwort hier gemacht hat.
Gute Laune spüre ich heute.
Ja, geht. doch, es geht. Doch, eigentlich schon. Bei mir ist eigentlich alles ganz schön soweit. Soll ich direkt mal mich befindlichen hier mit der Befindlichkeit anfangen?
Ja, gerne. Was macht der Suchtdruck?
Ja, Suchtdruck, naja. Ich komme gleich zum Suchtdruck.
Sehr gerne.
Erstmal ist ganz schön, dass ich ja jetzt ein Gedichtband herausbringen darf zum Weihnachtsgeschäft. Das freut mich natürlich sehr. Da bin ich gerade in der Vorbereitung. Und musst du heute Nachmittag alles abgeschickt haben, aber das schaffe ich.
Was mit meinem Vorwort?
Dein Vorwort muss auch noch kommen, das kriegen wir auch
noch
hin.
Darf ich das schreiben, das Vorwort?
Ich bin da noch so ein bisschen mit meinem neuen Chef.
Ob das geht,
ob da ein Vorwort reinkommt.
Ah, okay. Ja, wenn nicht, dann nicht, ne?
Naja, das kriegen wir schon hin.
Ich habe da ein paar Zeilen im Kopf.
Ich würde schon gerne ein deckerisches Vorwort haben.
Okay. Ja, viel Glück und herzlichen Glückwunsch übrigens.
Ja, vielen Dank.
Gedichtband, das ist schön.
Genau, 35 Gedichte habe ich vorbereitet und ich denke, das wird ganz schön. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber, über die Möglichkeit. Mhm. Ich hoffe, ich darf mit dem Cover auch vielleicht ein Bild von mir nutzen.
Ja.
Das muss ich alles heute mal auschecken.
Wie heißt denn das Buch? Ist das schon, gibt es da schon einen Titel?
Nee,
John auch Cook, Gedichte? Noch,
Gefühle eines Johns. Nein, ich bin noch am Ausklamüsern, was okay. Da so genau kommt. Aber das ist natürlich sehr schön. Ansonsten hatte ich eigentlich eine ganz entspannte Woche. Meine Kids waren in Marrakesch, meine Ex-Frau. Und da habe ich ganz, ganz wundervolle Fotos bekommen. Ganz, ganz süß. Und die sind ganz fröhlich und glücklich. Und von daher ist alles soweit ganz schön. Aber es gab schon so ein paar private Stresssituationen, die auch doch ganz schön Suchtdruck ausgelöst haben.
Ja.
Also doch auch ganz schön heftig. Und ich bin froh, dass ich
auf
da...
Auf der Skala, wo haben wir uns da befunden?
Schon so 8.
Was hast du gemacht?
Na, dann habe ich mir so ein Tabasco Fake gekauft.
Okay.
Und habe dann davon nochmal ein Schlückchen in mir reingezwurbelt.
Ah, Wahnsinn, das ist so dein Mastertipp.
Ja.
Der Mastertipp im Ausland.
Das funktioniert. Ja. Das funktioniert tatsächlich sehr gut.
Okay, gut. Ja, da haben wir ja schon oft gesagt, diese krassen Reize.
Genau, das ist natürlich dann ein super starker Reiz. Mhm. Und das geht richtig gut und hat auch gut für mich funktioniert. Danach dann halt irgendwie was zeichnen, was lesen,
ja.
Solche Sachen, du kennst ja das Spiel.
Ja.
Und so kam ich da ganz gut durch, eigentlich soweit.
Das hört sich gut an.
Ja, das hört sich gut an, oder?
Ja.
Wie war es bei dir so? Ich habe gehört, du hast viel geschlafen.
Ich habe viel geschlafen, diese weltlichen Dinge haben mich die letzten Tage. Ich hatte so einen Online-Handy-Vertrag. Alle wissen, dass ich mein Handy verloren hatte.
Wissen alle.
Ja, ja, deswegen komme ich ja auch immer noch nicht in meinen privaten Instagram rein. Und jetzt hatte ich eine neue Nummer über so einen Internet-Handy-Vertrag, die so täglich abbuchen. Und die schreiben mir seit 2 Wochen, dass ich nicht zahle. Und ich habe denen einen Screenshot geschickt, dass das bei PayPal abging und so weiter.
Also du zahlst?
Ich habe gezahlt und habe das auch geschrieben. Und die schreiben weiter. Das ist ja das Bescheuerte bei so Unternehmen, dass man ja dann niemanden mehr anrufen kann.
Ja, ja.
Du kannst ja keinen anrufen.
Ja, das ist wie bei einer Bank, das finde ich zum Kotzen.
Und das ist leider eine Entwicklung, die früher, weiß ich noch, ich konnte früher bei meinem Sparkassenkonto, so als ich so 18, 19 war, konnte ich immer den Herrn anrufen. Also mit dem Telefonieren in Echtzeit bezüglich meines Kontos.
Ein Echtzeittelefon.
Und da gab es natürlich auch schon Probleme mit Überziehen und so. Aber dann konnte man das immer klären. So, können wir mal diese können Sie diese Lastschrift noch nehmen und dann kommt wieder Geld rein. Konnte man so ein bisschen verhandeln. Und jetzt haben die meinen Vertrag wieder gekündigt, obwohl ich bezahlt habe. Das heißt, ich habe jetzt. Und diese neue Nummer war natürlich auch in all meinen Accounts als Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Ja.
Also meine E-Mails, meine.
Das ist super nervig.
Jetzt habe ich also wieder das Problem.
Ja.
Ich brauche also eine neue Nummer und ich komme jetzt wieder in Millionen Accounts nicht rein, wegen dieser Zwei-Faktor.
Oh. Du und deine Accounts, ey, das ist ja schrecklich.
Alter, dass das nicht aufhört auch.
Ja.
Jetzt habe ich es nicht verloren, sondern jetzt wurde es mir einfach so weggekündigt, obwohl ich bezahlt habe.
Das ist nicht gut.
Also an alle da draußen, die Sucht und Süchtig Schwarmintelligenz hat mir schon ein paar Mal geholfen. wenn jemand einen Handyvertrag empfehlen kann mit grenzenlosen Datenvolumen zu gutem Preis, dann eine E-Mail an hagen.decker@gmail.com würde also ich mich
an drüber. Die E-Mail-Adresse kommst du auch noch ran.
Ja, an die komme ich noch ran, weil ist noch, mein Handy darf aber niemals ausgehen. Okay, also wenn ich zu Hause im Home-Netz bin oder in einem Café, dann kann ich jetzt noch, bin ich noch online. Ja, ja, ja. Nur ich darf mich da nie aus Versehen ausloggen, bis ich eine neue Nummer habe, die ich dann wieder in die Zwei-Faktor, also dass ich die ersetzen kann, die Nummer. Aber wenn da jemand einen Tipp hat, dann gerne her damit, weil ich muss ehrlich sagen, so Aktion und so Stress führt bei mir auch zu Suchtdruck.
Ja, voll, ne?
Muss ich wirklich sagen, ja. John.
Ey, bei mir wurde letztens auch was gekündigt, zwar genau, ja. Das war auch krass, da, und ich hatte ein Zweitkonto bei einer Internetbank.
Ja.
Das war ganz super, weil die haben dann sind größere Beträge halt eingegangen, weil ich ja jetzt einen Job habe. Mhm. Ja, und dann haben die einfach gesagt, so, ja, nee, wir frieren das jetzt erstmal ein, weil kann ja Geldwäsche oder so sein.
Ah.
Und dann haben die das wirklich für 3,5 Wochen oder so unkommentiert einfach eingefroren gelassen, mein Geld.
Um was zu untersuchen.
Um irgendwas zu untersuchen. Und ich war immer so, ey Jungs, so, das ist halt mein Geld, wa? Ich brauche das schon.
Wahrscheinlich steht da auch vom RBB das ist, oder so.
Ja? Nee, das war, ich habe das selber dann drüber. Da, aber ich meinte auch so, ey, ihr könnt doch nicht mehrere Wochen, ich habe Kinder und so, wa? Ihr könnt immer so, ja, tut mir wirklich sehr leid, Herr Kocker, also wir müssen jetzt hier leider noch ein bisschen, aber wir haben ja keinen Zugriff. Und ich denke, also, und dann irgendwann meinte die so, ja, wir schließen jetzt ihr Konto, ciao. Und dann konnte ich mein Geld noch einmal rüberbuchen.
Ja.
Und davor hatte ich halt aber 3,5 Wochen, haben die einfach mein Geld mir geklaut quasi und dann mir zurückgegeben irgendwann.
Ja, und das macht Suchtdruck, ne?
Das macht Suchtdruck, ja. Und Geldnot auch in dem Fall.
Ja, aber ich dachte, was ist heute Morgen erst passiert, ja, diese Kündigung? Weil ich habe ja in den letzten Tage immer so diese Kostenbestätigungen denen gemailt auf die Help-Ad-Adresse. Help-Ad.
Ja, die helfen.
Kann man ja wissen, wie viele Nachrichten da wohl eingehen. Und da gab es natürlich keine Antwort. Und heute Morgen dachte ich so, oh, das ist so anstrengend, so nervig. Und da hat sich der Onkel gemeldet und so, naja, mit so ein bisschen Kokain könnte man das doch locker klären. Also ganz komisch.
Ja,
was heißt komisch? Aber ich glaube, für uns Süchtige ist dann gerade so ein eigentlich jetzt kein großer Stress, aber schon auch nerviger Stress,
ja,
wo dann die Droge sich wieder meldet. Das ist schon, also ich empfand das heute Morgen sehr, sehr anstrengend, weil ich kann mir ja auch keinen Scooter mehr mieten oder irgendwas. Ich habe ja jetzt kein Internet mehr auf dem Handy.
Ja, das ist voll nervig.
Und das ist ja, fühlt sich auch irgendwie abgeschnitten an von der Gesellschaft, ja.
Das sind ja auch gerade, wir brauchen ja auch krass viel Struktur und Planungssicherheit in irgendeiner Form und das wird ja auch alles genommen durch solche.
Ja, ja, wenn du auf einmal kein Internet mehr hast auf dem Handy oder nicht mehr anrufen kannst, ist sofort so erstmal ein Riesen-Issue.
Ja, klar. Das ist nicht so gut.
Ja, also das ist das. Und ansonsten habe ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben eine Monatskarte für die BVG.
Zum ersten Mal in deinem Leben?
Ja.
Das ist ja aufregend.
Weil du hast mich inspiriert, also das darf man ja wirklich sagen, du hast mir erzählt, kauf dir doch das Deutschland-Ticket für diesen Fuffi. Ich habe jedenfalls jetzt ein Ticket für die, weil ich bin nicht immer mit Ticket gefahren. Ab und zu habe ich mir eben als keins geholt.
Du kleiner Frechdachs,
ja. Und in meinem Kopf dachte ich halt immer, dass sich das ja irgendwie dann doch rechnet. Aber ich bin jetzt öffentlich-rechtlich und dachte, das mache ich jetzt nicht mehr. Und habe jetzt ein Ticket.
Das ist einfach
schön. Und ich habe jetzt so eine richtige Chipkarte. Kennst du auch, ne?
Ja,
ja. Ja, und ich kann jetzt immer einsteigen in jede Bahn. Fühlt sich ganz anders an als vorher.
Ja, ist gut, so eine Erfahrung auch nochmal zu machen im Leben, ne? Auch wenn man vielleicht gar nicht mehr so jung ist. Das ist doch schön.
In der Abstinenz kann man ja viele neue Dinge.
Ja, Abstinenz erlernt man viele neue Dinge, das ist der Wahnsinn.
Das sind also zwei weltliche Dinge, sage ich mal, die mich beeindruckt haben diese Woche, negativ und positiv. Okay. Suchtdrucktechnisch habe ich ja gerade gesagt, dieser Stress mit, du kennst das ja auch, also ich bezahle und die sagen, du zahlst nicht. Das ist wirklich eine Situation, die in einem Suchtdruck erzeugt, weil ich ja zahle.
Ja, es löst ja einen inneren Konflikt aus.
Genau, einfach. Es ist dieser innere Konflikt. Wieso muss ich jetzt wieder diesen Stress erleben?
Ja.
Ich verstehe ja, dass wenn ich nicht zahle, dann ist mir klar, dass ich diese E-Mails kriege.
Ja,
weil ich habe oft genug in meinem Leben Sachen nicht bezahlt. Ja, weil ich eben kein Geld hatte oder weil ich das Geld für Drogen brauchte. Und wenn man jetzt zahlt und gesagt wird, du zahlst nicht, dann ist es so ein ganz weirder Zug in die Vergangenheit. Der mich schon auch beschäftigt hat auf letzten Tage
mit
Suchtdruck.
Auch. Also gerade auch Sachen, die wo man sich ungerecht behandelt fühlt.
Ja.
Ich glaube, das sind natürlich Dinge, die besonders auch sowas hervorrufen, weil da ja dann auch eben dieser Suchtdämon so krass reagiert und sagt, siehst du, die sind doch eh alle scheiße. So, ja, die wollen ja doch keiner will die was. Also, ne,
so, mir glaubt so ja auch sowieso keiner mehr.
Genau.
Ist ja auch
so ein aber Punkt, halt so, ja. Es lohnt sich, also, ne, so, dann kommst du dieses ganze, lohnt sich doch eh nicht und scheiß doch drauf.
Ja.
Und, ja, und wie konntest du gegen Suchtdruck vorgehen?
Na, es war jetzt noch nicht eine 8 wie bei dir, so, dass ich jetzt kalt duschen musste, aber es ist halt dann so ein konstantes über mehrere Tage, also das mit diesem, mit dieser SIM-Karte, das hat sich ja schon über 10 Tage jetzt gezogen, als die erste Mahnung kam. Und ich so, aber wieso denn? Was ist denn los? Ich hab hier die Belege. Jeden Tag bucht ihr ab. Also das ist ein Konto, was jeden Tag einen Euro abbucht. Und das hat mich schon, also weiß ich nicht, hat mich schon echt beschäftigt. So, ja. Aber es war jetzt keine 8, sondern halt so konstant so auf einer 5. So, da muss ich jetzt nicht kalt duschen gehen direkt oder eine Skillkette anwenden, sondern das ist dann so, das kann ich schon irgendwie auch wegschieben. Ja. Also da hole ich mir jetzt nichts, aber... Ah, es wäre ja auch furchtbar, wenn das jetzt der Rückfall wäre, weil so das SIM-Karten-Thema. Aber man merkt.
Da wäre ich ein bisschen sauer auch, dann muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber man merkt halt schon, wie auch das triggert.
Ja.
Ja. Ansonsten bin ich stabil und freue mich sehr heute auf die Sendung. Dann holen wir unseren Gast dazu.
Ja, do it.
Und zwar ist unser Gast heute, ich habe mal eine kleine Anmoderation vorbereitet. Erstmal hallo Jasmin.
Hi.
Unser Gast ist Jasmin Mbarek, Journalistin bei der Zeit. Und unter anderem, oder kann man sagen, du bist fest bei der Zeit?
Genau, ich bin bei Zeit Online-Redakteurin.
So. Und ich gucke, seitdem ich politisch interessiert bin, das ist schon sehr, sehr lange, den Presseclub in der ARD, 12 Uhr, glaube ich, oder?
12.03 Uhr.
Ganz genau.
Weil da wird sich noch wirklich teilweise an die Gurgel gegangen und seitdem du da aufgetaucht bist, habe ich noch mehr Spaß, den Presseclub zu gucken. Danke schon mal dafür, Jasmin Mbarek.
Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich darauf sage.
Ja, wie ist es denn im Presseclub? Wie ist es denn im Presseclub?
Es ist, also, man ist ja relativ selten mit anderen Kollegen in so einem öffentlichen Diskurs. Also, ja. Außer man fightet sich auf Twitter.
Ja.
Deswegen ist das im Presseclub immer so ein bisschen, das ist wie, das ist schon sehr, das hat so eine Choreo, die man auch einhalten muss, weil das sind Kollegen, die natürlich bei anderen Medien arbeiten, das sind natürlich auch andere Medien und so. Das ist natürlich ein bisschen anders, als wenn du jetzt bei Markus Lanz irgendwie dich mit Robert Habeck streitest. aber dadurch, dass es sozusagen so gut konträr mal gesetzt ist, dass verschiedene Pole da sind und die Leute halt so eingeladen werden, dass sie inhaltlich stark sind, weißt du halt, okay, du musst dich erstens gut drauf vorbereiten und zweitens, das wird halt ein Gespräch, wo man tendenziell was raus mitnehmen kann, was ja nicht so oft passiert. Deswegen, mir macht das ganz viel Spaß, aber man muss auch, glaube ich, ehrlich sagen, man sollte auch nur Themen zusagen, in denen man sich sicher fühlt.
Also, ja, glaube ich auch, ne? Weil da macht man schon sehr viel Fachwissen vorweisen dort.
Ja, voll. Und da auch so Sachen, wo du so weißt, okay, eine bestimmte Blase im Internet, die freut sich richtig drauf, ne? Also hast halt so Themen wie Migration oder sowas, da bist du halt so, ja gut, ob ich das jetzt machen muss oder ob ich einen gesegneten Sonntag verbringe, das ist dann, ne, eine leichte Frage, aber ja.
Also man muss schon sagen, dass es ein Format ist, wo wirklich noch diskutiert wird. Und das ist, glaube ich, selten im deutschen Fernsehen, dass man so offen verschiedene Pole abdecken kann. Finde ich schon.
Ja, also vor allen Dingen, weil die ja so krass an die Aktualität gebunden sind innerhalb dieser Woche und Journalisten ja dann stetig sich mit diesem Thema weiter beschäftigen, ist es immer die Garantie, dass diese Sendung irgendwie funktioniert. Und das ist irgendwie was total Gutes, weil du weißt ja bei so, gerade bei den großen Talkshows, die ja vielleicht einen Tag vorher aufgezeichnet sind, aber so aktuell sind, wir sind halt einfach ja dann live im Presseclub. Und nicht voraufgezeichnet. Das heißt, du kannst vorher halt immer noch auf drei Dinge eingehen und sagen, okay, wir müssen das jetzt gerade umschmeißen.
Ja.
Aber es ist auch krass, weil das hat ja, also, so wie du das regelmäßig guckst, hat es bei den Talkshows schon so eine feste Zuschauergruppe.
Ja.
Das merkst du auch, dass sie die gleichen Leute schreiben und dass sie die ähnlichen Leute anrufen. Du weißt auch genau, was du zu erwarten hast.
Ja.
Und das ist manchmal so ein ganz kleiner eigener Habitus, vor dem man manchmal auch ein bisschen Angst hat, weil man so ist, okay, wie wird Wolfgang jetzt darauf reagieren. Er wird mir auf Twitter schreiben, aber ja.
Er wird mir schreiben.
Wie viele Leute, also wie viele Journalisten sitzen dann da? Ich habe nämlich, wie gesagt, so angucke ich es leider nicht.
Nee, das ist so ein Setup. Das sind immer 4 Journalisten und eine Moderation. Es war Ellen Eni, Jörg Schönborn und Volker Harris am Anfang. Und jetzt ist es, glaube ich, nur noch Ellen Eni und die anderen. Nee, Jörg Schönborn ist auch noch dabei. Oh Gott, nicht, dass ich ihn jetzt aus dem Presseclub rausspreche. Und dann sitzen halt, das ist so ein ovaler Tisch und dann sitzen halt sich immer so 2 Journalisten gegenüber.
Okay. Also von konträren Blättern. Also da sitzen halt die Welt gegenüber von der Taz.
Ja.
Weißt du?
Ja,
das ist klar.
So. Und dann natürlich unterschiedliche Meinungen.
Ja,
klar. Und ja, abgesehen davon, dass du eine tolle Journalistin bist und unser Gast und wir uns sehr freuen, warum bist du hier bei Sucht und Süchtig? Zum Beispiel, weil du vielleicht dich heute outen möchtest mit einer riesengroßen Abhängigkeit, bist du herzlich zu eingeladen, aber was ich auf jeden Fall weiß, warum wir dich gebeten haben zu kommen, du hast noch nie in deinem Leben etwas konsumiert.
Ja, das stimmt.
Eine Substanz.
Ja.
Also du hast wahrscheinlich Medien konsumiert, ja?
Ja, aber genau, so Sachen wie Medien und Zucker und so sind ja auch nochmal eine Kategorie für sich. Ja.
Können
ja,
wir
so
auch nochmal sprechen, absolut. Aber genau, du hast noch nie Alkohol getrunken oder eine andere Substanz konsumiert.
Ich muss eine Sache, Zigaretten habe ich schon geraucht, aber okay, den Rest nicht.
Okay, also kein Rausch, du hast noch nie einen Rausch sozusagen.
Nein, ich habe keinen Rausch erlebt.
Krass, okay. Und jetzt ist die Frage,
wieso?
Was ist mit dir los?
Nein, aber das ist schon sehr interessant, dass man, fangen wir mal mit dem Alkohol an zum Beispiel. Wir können uns ja mal so ein bisschen durcharbeiten, was dir in deinem Leben wie begegnet ist. Wie kam die Entscheidung, nie was zu trinken? Erster Teil der Frage. Und zweiter Teil, wie lebt sich's eigentlich damit, dass man das immer negiert, das Angebot, möchtest du was haben? Weil viele wissen das ja wahrscheinlich noch nicht, wenn man dich noch nicht länger kennt.
Also, ich bin einfach so wahnsinnig fern von all dem sozialisiert. Das gab's einfach bei uns zu Hause nicht. Und ich hatte auch nie, ich hatte nie das Bedürfnis danach. Das klingt irgendwie weird, aber auch in der Schule, es war irgendwie für mich gar keine Frage. Also es war meinen Eltern auch wahnsinnig wichtig, aber auf so eine sehr liebevolle Art. Es war gar nicht so ein...
Also die haben auch nicht getrunken?
Nee, nicht getrunken, nichts konsumiert. Und es war, also ich habe einfach ich habe mit einer gewissen Art von Stabilität und Glück schon was anderes verbunden. Was nicht heißt, dass mein Leben die ganze Zeit schön war, aber es kam einfach nie in meinen Kopf. Also ich glaube auch die Enttäuschung, die meine Eltern dadurch gerade meiner Jugend erlitten hätten, die hat mich wahnsinnig davor bewahrt.
Echt, ja?
Also das war so eine Aufrichtigkeit, weil mein Vater das einfach so, der ist ja auch eingewandert hier und früher selber in vielen Umfeldern gearbeitet, wo es das überall gab und so, und war aber immer derjenige, der es nicht gemacht hat. Und ich habe halt so wahnsinnige Daddy-Issues auch. Und ich fand es mal wahnsinnig cool, dass mein Vater das halt nicht gemacht hat. Und deswegen war das dann so, bis 14 passiert nichts, bis 16 passiert nichts, bis 18 passiert nichts. Und dann bin ich so ein bisschen raus. Hab dann früh angefangen, nach Berlin zu pendeln und war auf Partys und Politikblase und so. Und dann war das einfach so mein Ding. Und das ist immer so weitergegangen, dass ich dachte, ja, jetzt hast du es irgendwie 20 Jahre nicht gemacht. Warum solltest du es jetzt nicht weiterziehen?
Ja, ja. Aber wie war das, als dann diese Einschläge näher kommen, wenn im Freundeskreis getrunken wird und... Also ich verstehe das, was du gerade sagst, aber dass man sich das so selber anzieht, wie das ist mein Ding, und das finde ich cool, bemerkenswert und Respekt, finde ich großartig. Aber das muss ja auch schon auch Kämpfe gegeben haben.
Ich glaube, und das kann was sehr Toxisches sein auch, ich kann das nicht abhaben, wenn ich nicht eine gewisse Art von Kontrolle über mich selbst habe und das, was ich sehe. Aha. Das war schon immer eine Stärke auch von mir, so wie ich agiert habe, so in meinem Umfeld, in der Schule. Ich habe immer viel beobachtet. Auch wenn ich auf so Partys war, so bei Unterstufenparty mit 13 bei uns am Gymnasium, wo dann Leute irgendwie Bier mitgebracht haben und so und das den Lehrern vorbeigeschmuggelt haben und so. Mich hat das überhaupt nicht gethrillt und ich war so, ich beobachte jetzt lieber, was mit denen passiert. Aha. Also es war immer meine, und das ist bis heute die Devise, dass wenn ich, gerade auch in so beruflichen Kontexten, ist es für mich bis heute wahnsinnig spannend, dass ich weiß, ich kann immer beobachten.
Du hast die volle Kontrolle über den Moment.
Ja, und auch über mich, weil ich einfach, und das ist vielleicht auch was von zu Hause kam, so, ne, dieses immer wach sein, immer da sein, nicht die Kontrolle verlieren, auch was ich wahnsinnig eingetrichtert bekommen habe. Also, und das für mich aber immer eine Stärke war, die mir in meinem Leben bis jetzt geholfen hat. Deswegen habe ich nie diesen Switch gehabt, dass ich das so negativ finde, dass mich das so erdrückt. Ich kann ja nicht für später sprechen. Ich weiß nicht, was in 5 Jahren ist, in 10 Jahren. Kann ja auch sein, dass es irgendwann einen absolut fickt, sorry für das Wort, aber, und es dann irgendwie einen Turn gibt. Aber bis jetzt war das andere irgendwie einfach immer stärker. Aber ich habe auch noch nie, keine Ahnung, so eine Situation gehabt, dass ich auf ein Glas geguckt habe und dachte, ah, fuck it, ich probiere jetzt. Weil ich so dachte, ich trinke zum Beispiel wahnsinnig gern so alkoholfreie Cocktails, ich probiere alkoholfreie Weine und so, weil ich diese Art von Lifestyle und Ästhetik, die dahinter steckt, die gesellschaftliche, das ja auch eine Art von Teilhabe ist und dann auch weniger Leute fragen, wenn du in irgendeiner Bar sitzt und dann zumindest so einen alkoholfreien Gin, der eigentlich nur Wasser ist mit 2 Löffel Zucker, in der Hand hast.
Da würde Hagen jetzt was anderes sagen, glaube ich. Hagen liebt einen alkoholfreien Gin. Großer Fan.
Ja.
Nein, ja. Ja.
Das schmeckt schon anders als ein Wasser mit 2 Zucker, aber...
du weißt, was ich meine.
Ja. So. Ich glaube, das war ein Bild, John.
Ich weiß schon. Ich wollte es nur mal einwerfen.
Nein, oh Gott, das Bild, ich wollte gar nicht.
Nein, ich fand so ein bisschen, als du über Carsten so begeistert warst. Da habe ich nur gerade dran gedacht. Nein, ist ja total richtig. Das war schon klar, das ist ein Bild.
Ja.
Und gerade bei so... also Alkohol mal als Sache für sich, wo man so weiß, okay, gerade in so größeren Gruppen, man ist es von anderen gewohnt, dass sie auch nicht die Kontrolle verlieren im großen Stil, weil sie am Wochenende was trinken gehen und das selber regulieren. Dann als so andere Sachen dazu kamen bei uns an der Schule, von Gras bis dann irgendwann andere Substanzen, war das für mich mal so, oh, nein, I'm out. Also wirklich so never ever die, also das wäre für mich, ich könnte ja gar nicht, das, ich weiß ja gar nicht, wie ich darauf reagiere. Also das war für mich so, das kann ich überhaupt nicht abhaben.
Das wissen die wenigsten wahrscheinlich.
Ja, aber das ist dieser Gedanke daran, sich darauf einzulassen. Der
macht dir furchtbare Angst, ne?
Angst und auch so, also wahnsinnig abschreckend. Also das Gefühl von, was ich mir vielleicht hätte davon versprechen können, natürlich habe ich über solche Dinge nachgedacht, vielleicht auch, warum ich das nicht will, aber dieses Gefühl von Dinge ausblenden können, die mich wahnsinnig stören, das ist auch wieder Kontrollverlust für mich. Ich weiß lieber genau, was meine Probleme sind. Ich weiß genau, wie viele Schulden ich habe, was ich wann zahlen muss, all diese Dinge. So, wenn du auch natürlich aus einer Familie kommst, wo irgendwie Geld immer sowieso ein Thema war und so. Also diese Art von Kontrolle über die Probleme, die da sind, das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie sehr eingefleischt in mir. Also die Droge, wo ich am ehesten sage, okay, das ist einfach so oft um mich rum gewesen, dass ich das schon drauf gucke, war Alkohol, weil es einfach so wahnsinnig omnipräsent ist. Und jetzt so im politischen Berlin natürlich auch einfach Koks, so, wenn man ehrlich ist, was einfach
darauf
überall ist.
Darauf wollte ich später nochmal kommen, ja.
Aber bei Alkohol war es, also man merkt ja auch gerade so ein, es dreht sich so ein bisschen, weil es auf einmal so in ist, dass alle diese Mocktails trinken und nicht mehr Alkohol trinken, während der Pandemie so voll das Ding geworden ist. Und jetzt werden auch die Nachfragen weniger, weil du das eben gesagt hast.
Ja.
Aber es ist immer so ein Ding, es wird immer als wahnsinnig bieder empfunden oder als irgendwie falsch. Und das sind Menschen, die irgendwie sich diese Assoziation von, du hast noch nie richtig Spaß gehabt in deinem Leben und so.
Oh Gott,
wenn du mich in Köln irgendwo feiern siehst, I have the time of my life. So. Ich glaube, es hat einfach auch dann was mit Persönlichkeit zu tun, wie man so abgeht bei Sachen. Aber diese Frage, also obwohl es sozusagen diesen Nach-Pandemie-Moment gab, diese Frage ist so wahnsinnig oft da und das ist ja für mich als Beobachterin immer wieder der Beweis, es ist so krass normal, dass Leute irgendetwas konsumieren. Ja. Und das macht mir manchmal eher Angst im Sinne von, man kann gar nicht, also auch sein eigenes Umfeld von bestimmten Dingen abbringen, weil man auch irgendwie versteht, woher dieser Druck kommt, gesellschaftliche Zwang und manche auch einfach dann mitgehen. Also, aber ich fand es irgendwie immer edgy, das nicht zu tun.
Ist auf jeden Fall. Du als Beobachterin, was beobachtest du denn dann? Wenn jetzt zum Beispiel Leute, wenn du jetzt auch an früher denkst, du sagst da irgendwie bei irgendwelchen Schulfeiern, wenn Leute anfangen zu trinken, was hast du da beobachtet? Was passiert mit den Menschen?
Ich fand es immer wahnsinnig krass, wie man sich zwischenmenschlich so fallen lassen kann. Also gerade so, ich meine 2014 waren Schulhöfe halt auch noch nicht woke und so, da war das alles noch nicht so ein Ding. Das heißt, es war kurz bevor die Leute sozialer wurden miteinander, so in den elitären Kreisen. Es war halt so wahnsinnig Segregation von die Coolen und die anderen und dann die Vermischung gab es nur, wenn es um Partys ging oder dazugehören. Also ne, knapp anziehen, mitsaufen, das und das mal probieren. Man wusste genau, wer der Dealer ist vor dem Schultor, all diese Dinge. Und
also das war dir auch alles immer klar. Also
ja,
das hast du ja auch mit beobachtet.
Naja, aber du siehst halt genau die eine Person mit der Tasche an dem Schultor und denkst halt so, ja gut. Ne?
Ist nicht so schwer.
Ja. Genau, und wenn Leute halt so auf dem Schulklo verschwunden sind und all diese Dinge. Und ich fand, also für mich ist einfach das Schlimmste, wenn Leute in Konversationen von mir denken, ich habe mich nicht unter Kontrolle. Und das immer so zu sehen, wenn Leute auf so Partys so Dinge sagen, die sie eigentlich nicht sagen würden, wenn sie das nicht genommen hätten oder trinken würden. Also das ist mir, also das sind so, klar, am nächsten Tag vergisst du es eigentlich, aber ich vergesse sowas nicht. Und ich würde es ja nie, ob andere Leute es auch vergessen. Also diese ganz simple.
Das sagst du, also dieses ganz simple, ich weiß noch, als ich angefangen habe, ich bleib jetzt mal beim Kokain, beim Alkohol habe ich nicht am Anfang nie übertrieben so, aber dieser Moment, wo die ersten Jahre, wo noch Spaß dabei war, John, wo man dann aber trotzdem Dinge gesagt hat, wie du gerade sagst, du sagst denn Dinge nach 2-3 Stunden im Konsum auf einer ganz normalen Party, wo du am nächsten Tag denkst, alter Schwede. Warum habe ich der oder dem das gesagt? Ja? Und dann weiß ich noch, dass ich die ersten Jahre dann da angerufen habe, mich entschuldigt habe, versucht, andere Leute, die auch in dem Gespräch waren, angerufen habe, wie schlimm war es wirklich? Ich erinnere mich da an ein Detail, was ich gesagt habe. Und warum ich das, ich weiß noch, wie sehr man sich geschämt hat am Anfang für diese Ausfälle, die vielleicht gar nicht so schlimm waren. Trotzdem hat man da, also gerade auf Kokain neigt man dann doch sehr zu, also da kann man schon mal richtig Bockmist erzählen.
Absolut.
Und wie ich mich die ersten Jahre dafür krass geschämt habe und versucht habe, dann die nächsten Tage da zurückzurudern. Dann ist aber im Verlauf der Sucht Sachen, dann war das am Ende völlig auch egal.
Aber wie groß war das Verständnis dafür, wenn du dich erklärt hast?
Das war eigentlich, also das haben ja in meinem Umfeld mehrere auch meine Droge konsumiert, Von daher war das, macht dir nicht so eine Platte und so. Aber wenn jemand dabei wäre, der doch nicht so intoxikiert war, der hat dann schon dir gespiegelt, so, Alter, das war schon richtig scheiße. Mhm. Also du hast richtig, richtig Mist erzählt, so. Mhm. Öffentlich, laut und auch, ja, auf Kokain hast du ja dieses krasse ich-bezogene Dasein, wo halt du der Beste bist und alle anderen sind eigentlich auch Schrott, ne, dieses was wir oft zitieren, ja, diese kalte Droge. Das ist ja nicht so, dass wir hier alle zusammen cool sind, sondern ich bin cool und du bist scheiße. Und von daher, also es ist ganz unterschiedlich, wie einem das zurückgespiegelt wurde, von Verständnis bis zu Unverständnis. Ja. Kennst du das auch, John?
Ja, ich kenn's auch. Ich sehe es vor allem so, dass Kokain ja so krass ehrlich auch einfach macht. Also da geht's ja gar nicht immer um Aufbauschen von Dingen, sondern bei mir war es mehr so, dass ich dann einfach Dinge erzählt habe, die ich gar nicht hätte erzählen wollen. Einfach wie du so meintest, so, wo ich dann denke, so, fuck, ey, scheiße, jetzt weißt du ja alles. So, das ist nicht gut. Und das ist mehr so, was ich jetzt bei mir, was ich halt krass kenne.
Aber weiß ich halt, also bei mir weiß ich noch oft, es ging immer um Brüsten. Also ich musste mich immer darstellen als, ne, ich war ja Regisseur, und ich habe dann halt an die Zahlen meiner YouTube-Klicks einfach mal noch eine Null rangehangen. So, okay. Von meinen Videos. Das ist aber relativ einfach auch zu gegenrecherchieren gewesen. Und von daher hat man sich da auch immer eine Höhle gegraben. Hm. Also in dem Moment habe ich mich vielleicht cool dargestellt. Nur wenn derjenige sich diese Zahl auch nur im Ansatz gemerkt hat, dann konnte der am nächsten Tag rausfinden, dass ich einfach nur Bullshit erzählt habe. Und das ist ja rückblickend dann... dann bist du halt der Süchtige, ja, noch nicht der Süchtige, aber der dumme Idiot, der auf Kokain einfach Schwachsinn erzählt. Also das ist im Grunde genommen, hat das ja ganz viel, also es hat ja eigentlich gar nicht das bewirkt, was ich in dem Moment wollte.
Ja, dann bist du der dumme Idiot, der einfach Schwachsinn erzählt.
Ja.
Da fällt dann das Kokain auch ja weg in dem, was die Leute sehen.
Ja. So, ne? Das ist ja, leider ja, aber es ist ja eindeutig durch meine ich hatte immer sehr viel Gesichtszirkus mit Kinn und so. Die Leute haben ja gesehen, dass ich voll drauf war. Mhm. Und ich glaube, so ging es tatsächlich los, dass ich so eine Art Respekt, die meine Arbeit eigentlich vielleicht hervorgerufen hat, von wegen, ich mache gute Filme und so weiter, dass man dann auch dachte, ja, aber auf einer Party kannst du mit dem eigentlich nicht viel anfangen, weil der ist immer drauf. Mhm. Ja? Also ich glaube, so ging das auch los, dass ich dann weniger gebucht wurde. Mhm. Und da hat schon auch viel damit zu tun, dass man einfach richtig viel Quatsch erzählt hat. Und natürlich auch sehr interessant, dass du einfach auch, dass dann genau solche Dinge auch beobachtet hast. Ja?
Aber ist es dann, also hat es dazu geführt, dass du noch mehr bei solchen Veranstaltungen konsumiert hast oder dass du es verlegt hast auf andere?
Okay. Nee, tatsächlich war ich ja sehr schnell wirklich auch abhängig, so dass ich so soziale Sachen, dass ich da nie wieder nüchtern war. Mhm. Das Ding war nur, dass man später so viel konsumiert hat, dass man dann, dass diese krassen Ausfälle weniger wurden. Weil man aber auch sozial fremder wird. Also ich gehe dann auch tatsächlich weniger wieder an so Orte, weil ich ja eigentlich schon wieder alleine konsumieren will. Also von diesem Partykonsum kommt nach 2-3 Jahren wirklich ich möchte alleine konsumieren und nicht mehr dann auf die Party gehen, weil man auch schon weiß, wie wenig man sich unter Kontrolle hat. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Und weil man die Droge nicht mehr teilen will.
Aber wie war denn so das erste Mal nüchtern wieder auf so einem großen Event, hast du das schon gemacht?
Wir waren auf dem Podcastpreis, ja. Mhm.
Und wie war das da?
Furchtbar. Ja, vor allem, also es war zum großen Teil furchtbar, weil ganz viel konsumiert wurde. Mhm. Ja. Und ich war da, ich habe die Geschichte hier schon in der Sendung erzählt, ich war dort auf Toilette nach 2 Stunden und dann habe ich halt überall die Koksreste gesehen. Und das heißt für mich, ich war zum ersten Mal wieder so nah an der Substanz, ich konnte dann nicht mehr auf Toilette gehen.
Ja.
Und ich fand das, wir haben den Preis gewonnen, ja, das war schön. Wir sind aber direkt danach gegangen.
Wir sind ziemlich direkt danach.
5 Minuten später sind wir gegangen, weil für uns beide war das ein Ort, der nicht zu unserem Leben mehr passt.
Ja. Weil ich sagen muss, dass ich auch da, auch mit dem Alkohol, ich finde so ein bisschen fancy Alkohol finde ich auch vom Gedanken her schön. Ja, ich hatte nie ein Alkoholproblem oder so, aber klar, wenn dann da irgendwie jeder halt dann doch seinen Gin Tonic trinkt oder was auch immer, ne? Muss ja nicht besoffen sein, dann ist es auch was, wo ich auch denke, na, wenn jetzt alle hier trinken, so, dann ist es schon blöd, nicht zu trinken. Ne? Also mir ist klar, warum ich nicht trinke, aber ich finde, das ist dann schon, wenn wirklich alle das tun und man eigentlich das jahrelang gewohnt war, dann eben auch zu trinken, ist ja dann der Unterschied, ne? Wenn man natürlich derjenige ist, der halt eben nichts trinkt, so, dann ist das ja noch was, woran man, wie jetzt auch in dem Stadium, in dem wir jetzt sind, wo man sich daran irgendwie auch stärken kann, finde ich. Aber dann kommen doch so Momente durch, wo man denkt, ah, das ist schon irgendwie auch, das gehört irgendwie schon auch so ein bisschen dazu. Also für mich immer noch im Hinterkopf, so, wenn alle was trinken, dann würde ich schon auch gerne eigentlich einen Schluck trinken. Natürlich ist mir klar, dass es nicht geht und dass es dämlich ist und dass es Quatsch ist und es ist auch nicht schwer, es nicht zu tun. Aber natürlich meldet sich dann, ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, auch der Suchtonkel, sondern einfach
ja, da
so,
ist einfach dieser Gesellschaftsonkel.
Genau, ja, genau, das, was
weil anderes. Weil eben war. Alle trinken, also ja. Meine Therapeutin, das ist so ein total interessanter Satz, die, wenn du auf Alkohol guckst, dann sind ja eigentlich 99% der Gesellschaft konsumieren ja.
Ja.
Ja,
also als Abstinenter, ja. Wie wir jetzt hier drei, ja, wir aufgrund unserer Suchtvergangenheit jetzt bewusst gewählt, du schon dein ganzes Leben, weil du das so fühlst, wir Abstinenten sind ja eine absolute Minderheit. Alle anderen konsumieren ja. Und das ist schon eine Frage jetzt auch, wie nimmst du das eigentlich jetzt heute wahr? Wir waren gerade beim Schulhof und so weiter, dass es für dich anscheinend dort kein Thema war, dich abzugrenzen. Wie ist denn jetzt in deinem Freundeskreis oder auch, du hast es schon angedeutet, im politischen Berlin? Das ist eine Frage, seit Tagen, ob ich dich das überhaupt fragen darf oder kann oder wie du darauf antwortest. Nimmst du Leute wahr, wo du weißt, ey, du hast ein Problem?
Ja, und ich glaube, also auch Stichwort Alkohol und dieses in der Gruppe sein und dieses Gefühl, ich glaube, ich habe das nicht, weil für mich ist einfach, ich finde das, ich bin ja eine wahnsinnig krasse Pessimistin. Also auch
wirklich?
Selbstbezeichnend, ja.
Alles scheiße?
Ja, nee, also ich rechne immer eher mit Negativem oder suche sozusagen nach Gründen, weshalb bestimmte Dinge falsch laufen. Und ich glaube, dieses, für mich ist immer so wahnsinnig, also auch herzbrechend, wenn ich auf große Gesellschaften gucke und das Gefühl habe, fuck, ihr könnt eigentlich hier alle nicht überleben, mit diesem Druck, den ihr euch gegenseitig gerade vermittelt. Also diese Art von dabei sein, dazugehören, nicht auffallen, aber eigentlich auch auffallen und dieser ganze Wirrwarr an diesem Miteinander und Karriere, der dann da zusammenkommt, wenn ich dann da so drauf schaue, denke so, ich spüre das auch. Also es ist nicht so, dass dieser Druck und dieses, ne, dass das nicht da ist, aber ich habe das Gefühl, okay, fuck, ich bin froh, dass ich bis jetzt noch nicht den Ausgleich gesucht habe. Ja. Und wenn wir dann ins politische Berlin kommen, ist es für mich, nein, es ist wirklich, es erklärt viele Situationen auch, um ehrlich zu sein. Also wenn wir uns so Debatten anschauen oder bestimmte politische Situationen, wo ich bei manchen Politikern auch denke, du, honestly, krass, dass du, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du ohne Speed funktionierst. Mhm. Wenn wir uns deine Timetable anschauen, wenn wir uns anschauen, wann du aufstehst, wie viele Termine du in der Woche hast, wo du stehen musst, du musst ein Ego ausstrahlen, du musst eine Macht ausstrahlen, andererseits musst du auch andere Leute bedienen können. Das gilt nicht, das heißt nicht, dass alle das tun, aber man weiß bei bestimmten Leuten, man hat vielleicht auch manche Leute schon gesehen oder zumindest deren Umfeld, und das Umfeld lässt ja auch auf vieles schließen, wenn du weißt, es sind Leute, die ganz eng mit der Person zusammenarbeiten, wo ich auch so denke, ja, das System ist so toxisch aufgebaut, wie soll es auch anders funktionieren an manchen Stellen? Also, und es ist wirklich überall, ne? Ob jetzt in der, ihr habt vom Podcastpreis gesprochen, das ist bei anderen, auch innerhalb vom Journalismus oder politischen Veranstaltungen, weißt du, welche Gruppen das sind. Und es ist halt wahnsinnig, es ist schon wahnsinnig normal auch. Also ich glaube nicht, dass Leute krass denken, dass diese Leute so ein riesiges Problem haben, sondern so, bist halt edgy und du kriegst irgendwie gutes Honorar und klar ballerst du dir auch mal irgendwas, weil das ist ja der Fun im Leben.
Konsumieren tun wir hier.
Sorry, ich wollte nur
das. Aber, ja, schon klar. Ich weiß,
das ist ganz schwierig. Ich stelle mir das so wahnsinnig
an. Aber guck mal, das ist doch, wir sagen doch immer, das ist ja kein Problem am Rand der Gesellschaft. Ja,
ja.
Sondern es ist ja immer mittendrin. Das sieht man bei den Leuten, mit denen wir auf Kliniken waren. Ich war ja mit Piloten, mit Ärzten, mit Bäckern. Also das ist ja wirklich komplett gemischt. Und natürlich, ich meine, es gab mal diesen berühmten Artikel über das Kokain im Bundestagsklo. Ich weiß nicht, wer das damals veröffentlicht hat. Aber es ist doch logisch, dass auch gerade diese Berufe, wo so viel Druck und Stress und dass das dort auch passiert. Und da denke ich immer wieder, ja, es ist halt, wie wir heute mal wieder feststellen, es ist halt einfach mittendrin, dass Menschen den Konsum, dass sie die Kontrolle darüber verlieren, weil das halt bei vielen Konsumsubstanzen tatsächlich ja auch dann im Verlauf dazugehört, dass man die Kontrolle verliert. Also wenn man eben zu viel Alkohol trinkt und zu regelmäßig, kann man es irgendwann nicht mehr weglassen.
Ja, voll. Ja. Das Wort ballern, ich will das kurz zurücknehmen, weil es war nicht unsensibel gemeint, sondern einfach in dem Kontext. Das wollte ich nur kurz erklären. I'm very
alles
sorry.
Alles gut.
Es wollte nicht unsensibel sein.
Alles gut. Das ist ja auch das Wort,
ja,
was wir unser Leben lang benutzt haben.
Ja.
Also das ist schon auch korrekt, das nochmal auszusprechen, aber auch in Ordnung, das in den Kontext zu setzen.
Aber John? Stellst du dir das nicht unfassbar anstrengend vor, in dem jetzt, wie du das gerade erzählst, mit dem Timetable, ja, dass man zum Beispiel das, also wirklich nur als Leistungssteigerungs, zum Leistungssteigerung nutzt. Und wenn wir jetzt an unsere, ja, an unsere Konsumzeiten denken, dann wäre das ja eigentlich unmöglich, oder? Also jetzt wirklich.
Tja,
also das ist echt gerade irgendwie so, ich versuche gerade irgendwie das sozusagen hinzubekommen, dass das müssten ja Leute sein, die eigentlich noch nicht in dem Stadium sind, in dem wir im letzten Drittel sozusagen waren.
Genau, also
das geht ja gar nicht.
Uns beiden wird ja oft vorgeworfen, wir sitzen drauf in der Talkshow oder machen drauf diese Sendung hier.
Es gab einmal so eine dämliche Nachricht.
Ja, es gab mehrere schon. Und da können wir halt sagen, also das ist was John und ich in unserer Sucht niemals machen könnten. Also natürlich könnten wir mal wieder einen Rückfall haben, ist schon klar. Aber wir würden uns dann niemals in eine TV-Sendung setzen.
Gar nicht klar.
Also das ist einfach ausgeschlossen, weil wir am Ende unserer Sucht unfassbar paranoid sind und waren. Ja. Sind, weil ich manchmal immer noch kleine Anzeichen von dieser Paranoia habe. Mhm. Ja, im Kleinen. Und einfach merke, wie krass das in mir drin gearbeitet hat, dieses ich werde verfolgt oder so.
Ja, auch und, so krasses Schwitzen. Ne? Also wirklich, ja. Ich meine jetzt wirklich so, wo es so
und gut anläuft,
wie beim Leistungssport.
Ja.
Deshalb dachte ich nur gerade, das finde ich interessant.
Das muss dann halt noch ein Stadium, aber das ist ja auch bei jedem anders, John.
Ja, ja, klar.
Und wenn man halt sein Leben lang in so einem öffentlichen Beruf schon stattfindet, seit 20 Jahren, dann kann man vielleicht auch damit kommen, stattfinden. Ja?
Ja.
Wir wollen ja auch nicht über Hörensagen jetzt weiter mutmaßen, aber wenn man sich das vorstellt, wäre es für uns eine unfassbar anstrengende Vorstellung.
Ja, absolut. Also das war jetzt nur mein erster Gedanke dazu, dass das eigentlich gar nicht gehen würde, so ungefähr für mich.
Aber das ist, ich glaube, honestly, also wenn ich bei manchen Leuten auch so, also oder wenn du siehst, wo es konsumiert wird, bin ich auch so, ah krass, wie habt ihr diesen Tag eigentlich geschafft und wie oft macht ihr das eigentlich? Also das ist die Frage, die ich bei mir auch mal direkt stelle, weil ich so denke, gibt es dieses, also für mich ist dieses Mittelmaß, irgendwann muss es ja in irgendein, entweder hörst du auf oder es geht halt ein Extrem, oder? Also
wie lange
hältst du so ein, wo du sagst, ja, ich mach's irgendwie dreimal die Woche, damit ich da und da funktioniere und dann kann ich mir das eintakten. So funktionieren doch Drogen nicht.
Ja, du bist halt für eine relativ lange Zeit, also ich habe 15 Jahre konsumiert, 2 Jahre davon waren witzig, dann bist du bei 13 Jahren und letzten 2 Jahre waren ganz schlimm, ziehen wir die auch nochmal ab, dann bin ich trotzdem bei 11 Jahren, wo es einfach so durchlief und du bist dann, glaube ich, schon als Süchtiger, zumindest war es bei mir so, unfassbar strukturiert. Also so wie auch Marie letztens in der Heroin-Folge meinte, man rechnet sich Dinge aus. Also ich weiß, drei Stunden nach meiner letzten Konsumeinheit kann ich zum Beispiel wieder was essen. Mhm. Das wusste ich nach 2, 3 Jahren hatte ich raus, dass ich nach 3 Stunden, egal wie viele Tage ich vorher drauf war, 3 Stunden später konnte ich wieder was essen und dann nochmal 3 Stunden später konnte ich wieder ein normales Gespräch führen. Das heißt, wenn ich da und da einen Termin habe, hier muss ich ein Konzept schreiben, also konsumiere ich jetzt, dann weiß ich auch, ich schlafe jetzt erstmal 3 Tage nicht oder 2, dann habe ich aber wieder einen Termin und dann plant man sich das. Und so habe ich quasi wirklich 10 Jahre meine Krankheit in so einem richtigen Timetable, weil ich hatte ja immer diesen krassen Beruf parallel, so habe ich mir das so ausgerechnet, ehrlich gesagt. Und das hat auch, das funktioniert, also bei mir jetzt 10 Jahre ja, in Anführungsstrichen funktioniert. Na, natürlich nicht wirklich und ich habe viel verloren und kaputt gemacht und Leute angelogen, aber für mich persönlich hatte das schon ein Gefühl von Funktion. Wie war es bei dir? Hast du auch so gerechnet?
Naja, du kriegst ja automatisch eine Struktur irgendwie auf erzwungen durch die Drogen.
Beschaffung,
so. Das
Konsum.
Ist ja klar, genau, ja. Beschaffung. So. Aber ich habe jetzt da nicht so krass wie rum, ich hatte ja ganz andere berufliche Gegebenheiten. Nee, aber ich kann das gut nachvollziehen und auch gerade wie Marie das erzählt hat, fand ich das interessant. Gerade wenn der körperliche Entzug dann auch irgendwas ja nochmal was ganz anderes ist.
Ja.
Ich habe nochmal eine Frage an dich.
Ja.
Und zwar, möchtest du ja gern die Kontrolle behalten? Das ist ja so einer deiner Hauptgründe sozusagen, auch um generell Drogen uninteressant zu finden. Wie ist denn das bei Kokain und Speed zum Beispiel? Und Sachen, von denen du jetzt weißt, okay, das sind Aufputschmittel, die ja eher, wo man da eher die Kontrolle behält. Wie schaffst du es da, so straight zu sein einfach? Oder jetzt auch nicht, also du hast ja mal kurz erwähnt, dass mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen interessanter ist oder so, aber wie kann ich mir das vorstellen? Weil das entspricht ja eigentlich dem, was du vielleicht dir sogar wünschst.
So und daran anschließend lag es schon mal vor dir? Wurde es dir schon mal angeboten?
Angeboten wurde es mir schon, aber ich glaube, es sind 3 Dinge. Erstens, ich bin gesundheitlich und was ich zu mir nehme, wahnsinnig penibel aufgrund von persönlichen Krankheitsgeschichten. Das heißt, Also so auch so im täglichen, ne, da kommen wir zum Thema so, wie viel, was Essen auch auslösen kann etc. Aber das ist eine Sache und dass es die Möglichkeit gibt, weil so Stichwort Selbstbild und wenn du so aufwächst, dass du weißt, okay, du musst eh mal ein bisschen drauf achten, was du sagst, weil du weißt nicht, in welche Gesellschaften du reinkommst, wenn du irgendwie migrantisch aufgewachsen bist und so und deine Eltern immer gesagt haben, du musst auf bestimmte Dinge aufpassen, wenn du dann in so einen Medienbetrieb bekommst, dass es die Chance gibt, dass ich mein Ego zu sehr überhöhe, ist so, das erschreckt the hell out of me.
Okay.
Also, dass es einmal diesen Moment gibt, der gerade so als Frau in einem bestimmten Kreis von Menschen, dass ich mich selbst überhöhe oder überschätze oder irgendwas Peinliches in der Art passiert, davor habe ich wahnsinnig Angst. Das heißt, es kommt gar nicht in meinen Kopf, dass ich denke, okay, vielleicht könnte es ja auch anders sein, vielleicht gibt es mal eine andere Art von Selbstbewusstsein. Also, das passiert irgendwie gar nicht. Und ich finde auch die Art, es zu konsumieren, wahnsinnig unattraktiv. In der Tat.
Okay.
Also, ich weiß nicht, es ist einfach eine, vielleicht, ich weiß es wirklich nicht, ob sich das nicht irgendwann auch mal, ich kann ja nicht für immer sprechen, aber auch wenn ich sozusagen sehe, was es mit Menschen in meinem Betrieb um mich rum macht, denke ich so, dann nicht.
Ja, voll gut, behalt dir das bei.
Ja, aber halt. Trotzdem jetzt mal eine ganz intime Frage. Du kannst natürlich auch sagen, wenn du das nicht mehr möchtest. Nur haben wir ja alle unsere Dämonen, unsere Glaubenssätze. Du denkst vielleicht auch hier und da, hast du einen Glaubenssatz über dich, dass du vielleicht für irgendwas nicht genug bist? Oder ne, du weißt, was ich meine. Unsere Dämonen, weil die führen ja einen gerne mal zu dieser schnellen Lösung. Ja, sei es Zucker oder Alkohol oder andere Drogen. Wie behältst du die in der Balance? Besuchst du eine Therapeutin oder wie hältst du dich in der Balance? Wie hält Jasmin Barek sich im Gleichgewicht?
Ich habe bis jetzt noch keine Therapie gemacht, aber also würde jetzt nicht sagen, dass ich gut genug bin, um das nicht machen zu müssen. Also ich glaube, jeder könnte das vertragen und gebrauchen und vielleicht hätte es mir in manchen Stellen meines Lebens auch schon weitergeholfen, hätte ich das mal in Anspruch genommen. Ich bin ein wahnsinnig kommunikativer Mensch, der damit aufgewachsen ist, auch sehr die Dämonen anderer im Schach zu halten.
Ah.
Und das war für mich so eine Sensibilisierung, die dazu führt, dass für mich wahnsinnig wichtig ist, dass mein stabiles Umfeld um mich herum da ist und funktioniert. Also, dass ich wohne hier in zwei Städten und pendel wahnsinnig viel. Das heißt, ich bin oft sozusagen isoliert, mache meinen Scheiß. Es ist wie so ein Power-Trip. Und dann komme ich wieder nach Hause und dann weiß ich kann das abladen. Also ich brauche Ventile.
Okay.
Das ist wirklich, ob das jetzt mein Mann ist oder meine Familie, dass es da irgendwie klare Kommunikation gibt und ich da meine Scham stückweise abbauen musste bei bestimmten Dingen, Stichwort Selbstbild, die auch offen zu legen.
Ja.
So, weil ich sozusagen mit dem Bild von Schwäche und etc. natürlich im sehr toxischen Weltbild, wie ihr vielleicht rausgehört habt, schon aufgewachsen bin. Ne? Kontrolle behalten, funktionieren, all diese Dinge.
Ja, das ist ja auch Druck.
Das ist wahnsinnig viel Druck. Ja, aber ich glaube, das zu adressieren, in einem Kreis, wo ich mich wohlfühle, das ist mein Way to go. Man weiß ja nie, ob es irgendwann mal einen Moment gibt und ich bin auch zum Beispiel wahnsinnig schlecht mit Geld. Das ist so ein bisschen mein Laster.
Willkommen in einer guten Runde hier.
Ja, ich auch.
Und das ist sowas, so Existenzangst und sowas, das kann mich auch richtig krass wegpushen, aber bis jetzt hat es immer zu so einem Druck geführt, noch ein bisschen mehr zu arbeiten und noch ein bisschen mehr Sicherheit daraus zu holen.
Ja.
Und genau, also ich würde sagen, es ist wirklich der Glücksfall von einem wirklich guten Umfeld, das gerade da ist und stabil ist.
Aber da sagst du was ganz Tolles und das ist, glaube ich, was, wo John und ich gerade dran arbeiten. Und ich weiß das bei mir gerade die letzten Tage sehr besonders. Du sagst gerade, ne, du kommst nach Hause und du hast dort mit deinen Menschen, die dich lieben und die du liebst, ein Safe Space geschaffen, wo du mit durch deine kommunikative Art auch deine Dämonen teilen kannst. So habe ich es gerade verstanden. Ja. Und dass man somit eben den Druck rauslässt. Und wir, und ich bleibe jetzt mal kurz bei mir, aber ich glaube, bei dir ist es nicht unähnlich, John. Ich bin gerade in einer Phase, wo es wieder Menschen gibt in meinem Leben, wo ich teilweise auch meine Dämonen teilen könnte, ich aber immer noch nicht kann. Ja, es gibt Momente, wo ich sage, ich rufe zurück oder ich melde mich morgen und ich melde mich aber morgen nicht.
Oh Gott, das kenne ich auch.
Ja, und ich melde mich auch in 3 Tagen nicht. Und dabei müsste ich aber genau mit dieser Person, weil die fragt mich ja, wie geht's mir? Und ich weiß, ich kann es ihr sagen, aber ich mache es nicht. Weil ich immer noch, und das kommt aus der langen Sucht und aber vielleicht auch aufgrund meiner Sozialisation davor, dass ich ja nie meiner Familie so sagen konnte, wie es mir geht.
Ja.
Da hast du, glaube ich, einen ganz tollen Ansatz, weil das kann man auch immer nach draußen weitergeben, weil ich glaube, das ist das, was einem in der Balance helfen kann, abgesehen von Therapie und anderen Dingen. Aber wenn du eine Familie hast oder wirkliche Freunde, wo man sich gegenseitig liebt, dass man dort auch mal die Sachen rauslässt, und das fällt mir immer noch sehr schwer.
Ja.
Obwohl ich weiß, ich werde dort nicht verurteilt und die Menschen wollen das sogar hören. Aber ich krieg's einfach manchmal nicht raus.
Mhm.
Und das schafft dann aber wieder Probleme. Und diese Beziehung, die dort vielleicht gerade am Entstehen war, ist dann wieder kaputt. Weil die Leute sagen, ja, aber wieso, du kannst mir das sagen. Wenn du es mir nicht sagst, dann fühle ich mich ja wieder verarscht. Dabei habe ich gar nicht gelogen, dabei habe ich gar nicht konsumiert oder irgendwas. Sondern ich bin dann immer noch in so einem Struggle, weil es mir manchmal immer noch schwer fällt. Ich meine, ich sitze hier jede Woche und teile mein Innerstes. Das ist manchmal leichter.
Mhm.
Ja, das hier John zu erzählen, als draußen Menschen, die mich auch lieb haben.
Du voll. Ich finde mich verrückt, auch gerade, ja. Warum manche Sachen überhaupt dann so funktionieren. Weil zum Beispiel ist bei mir auch so, dass manchmal mich, zum Beispiel meine Eltern, ja, die ich über alles liebe, anrufen und ich weiß genau, die wollen einfach nur kurz quatschen, ja, und einfach nur wissen, wie es mir geht eigentlich und sind total auf meiner Seite. Und irgendwie bin ich dann so, hab so keinen Bock ranzugehen, ja, aus irgendeinem Grund, weil ich ja gar nicht so. Und dann kommt aber der zweite Anruf und der dritte so und dann.
Dann
festigt sich das noch mehr.
Da hat man ja schon gar keinen Bock mehr.
Nee, genau. Und dann habe ich letztens auch, dann habe ich so weggedrückt jetzt und dachte so, was bin ich für ein Arschloch? So, warum habe ich denn gerade meinen Vater weggedrückt? Ich habe den doch, der will doch nur fragen, wie es mir geht und alles ist gut. Aber irgendwas ist noch so.
Ja, was ist das?
Drin, ich weiß es auch nicht. Ich kann echt gar nicht den Finger drauf legen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, da steckt hinter so, dass dann Dinge kommen, wo ich dann sage, ja, ich weiß, dass ich das eigentlich machen muss. Oder ja, ich weiß doch, dass das der richtige Weg. Ne? Also so ein bisschen, dass man dann so, dass ich dann Sachen gesagt bekomme, wo ich dann, weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund so genervt darauf reagiere. Ich muss da mal genauer hinschauen.
Kennst du das aber auch, dass du Momente hast, wo du nicht teilen kannst?
Ja, voll.
Aber was machst du dann?
Nein, das meinte ich auch, glaube ich, mir zu sagen, ich bin, weil ich einige Menschen mich rum habe, die jahrelang nicht kommuniziert haben und ich dadurch wahnsinnig gelitten habe, ich manchmal auch dazu tendiere, bestimmte Dinge nicht zu sagen, weil ich denke, ja, ich kann das mit mir selber ausmachen, ich bin wahnsinnig cool. So, ne? Fuck off, ey, das stimmt überhaupt nicht. Also, und das kann sich manchmal aufstauen, aber ich weiß bis jetzt, und das ist sozusagen das Privileg dieses Netzes, wo ich aber auch sagen muss, das habe ich mir, glaube ich, selber sehr hart erarbeitet, dass es existiert, und das geht ja auch mit einer wahnsinnigen Verlustangst einher, die auch, also wenn du weißt, so, du lehnst dich auf so ein System, du weißt nie, wie lange sind Leute da, passiert irgendwas. Also so, deswegen ist das, glaube ich, so mein, ich spreche da wahnsinnig selten drüber in der Öffentlichkeit.
Willkommen bei Sucht und Süchtig.
Ja, ist, nee,
wir
wirklich.
Wir werden alle Hosen runtergelassen.
Ja, voll. Dass ich aber auch manchmal denke, innerhalb dieses Konstruktes bin ich durchaus diejenige, die dann, ich denke dann so, das ist dann besser, wenn ich die Stärkere bin. Also das gibt dann so Momente, wo ich denke, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen läppsch, wenn ich das jetzt sage, dass das mein Problem ist, wenn andere Leute doch dieses Problem, also diese Vergleichsebene.
Ja,
das kenn
ich,
schwierig.
Genau, aber da ich ja so kommunikativ bin, passiert es eh, dass es irgendwann aus mir rausbricht. Ich habe so ein, ich kann das einfach nicht, wenn irgendwas auch auf dem Tisch liegt, ich bin so, nee, sprich jetzt darüber und nerv mich einfach nicht, weil ich finde, das ist...
Du kannst es nicht ertragen, wenn was hinter der Mauer bleibt.
Nee, weil ich auch einfach sehr viel in meinem Leben erfahren habe, was das bedeutet, wenn Leute es da liegen lassen, was das auch für andere bedeuten kann, ja. Und ich kann damit einfach nicht umgehen. Wenn ich weiß, man kann es lösen, man kann es aufgreifen, dann mache ich das. Ich zerschieße mir damit manchmal auch Wochenenden und so. Wirklich, aber ich glaube, wenn man das dann einmal so etabliert als Diskussionskultur, dann holt es einen auch irgendwann wieder ein.
Finde ich gut.
Ist ja auch vollkommen richtig eigentlich, genau. Also vor allem, was passieren kann, wenn man es eben dahinter lässt, haben wir ja über Jahre hinweg gemerkt.
Ja,
und dann passiert da eben...
Und leider ist das immer noch heute nicht einfach für mich.
Ja.
Ich habe noch ein Thema, wo ich kurz mit euch drüber reden wollte. Und zwar habe ich mir gestern darüber Gedanken gemacht. Es gibt ja, wir sagen als Süchtige, und das gilt aber auch für Nicht-Süchtige, einen erlaubnisgebenden Gedanken. Ne? Also das und das ist passiert, deswegen darf ich jetzt das und das machen. So, das ist in der Sucht ein großes Thema, aber auch sonst im Leben. Und es gibt ja den einen erlaubnisgebenden Gedanken, der heißt Scheiß drauf. Ach, jetzt ist auch egal, scheiß drauf, ich mach das jetzt. Und ich habe gestern im Bett gelegen und dachte, ey, sag mal, grad scheiß drauf, wie stark sind eigentlich diese zwei Wörter? Also jetzt mal gerade für mich als Süchtiger.
Ja.
Wenn ich mir sage, ach, scheiß drauf, dann kann mich niemand mehr davon abbringen.
Ja.
Ja?
Ja klar, die Entscheidung ist ja da gefallen.
Ja, aber ich wollte mal kurz drüber reden, wie stark eigentlich scheiß drauf ist. Und wie, weil das ist so ein einfacher Gedanke. Ach komm, scheiß drauf. Ja, der aber immer dazu führt oder führen kann, mir eine Erlaubnis zu geben und scheiß drauf kannst du eigentlich immer bringen.
Ja, aber scheiß drauf ist ja ganz oft auch was für mich in meinem Leben dazu führt, dass ich eben etwas, was mich jetzt belastet, aber es mich gar nicht belasten müsste, dass ich das jetzt abstellen kann in dem Moment. Mhm. Dass ich sage, okay, das und das ist jetzt passiert oder der hat das jetzt mir gemacht. Ja, scheiß drauf, so Leben geht weiter. Gut. Das ist ja auch ein Scheiß drauf.
Ja, aber das kenne ich so, ja, okay, den kenne ich auch, aber ich rede jetzt von dem bösen Scheiß
drauf. Ja, ja, okay, also der, wo du sagst, scheiß drauf, ich mache jetzt
genau,
so und so.
Ja.
Okay, weil ich finde das, ja, okay, aber das hängt da, finde ich, teilweise schon noch zusammen.
Aber ist der bei dir auch so, weil bei mir ist scheiß drauf zum Beispiel einer der stärksten Rückfallgedanken.
Genau, scheiß drauf ist ja, alles ist jetzt egal.
Halt, genau.
Ne? Das ist ja schon.
Und welche Macht diese, weil ich, was steckt dahinter? Ja, das ist ja wirklich eine Absolution.
Ja, komm, wir fragen Jasmin.
Ja. Kennst du Scheiß drauf?
Ja, ich kenne das finanziell.
Ah.
Ja, oh
also
Gott,
das kann man, ist jetzt nicht krass, ich würde das jetzt nicht auf die gleiche Ebene stellen, aber es ist, ich tendiere manchmal dazu, wenn mir Dinge richtig krass, wenn ich so merke, ich brauche jetzt gerade so einen Output, dann gehe ich ganz, 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 ganz schlecht mit Geld um, deswegen. Hm. Auch so, dass es mich schon echt krass auseinandergenommen hat. Also so, ja, das ist mein Scheiß drauf, Moment.
Was
also,
ist denn da dein Dämon? Bist du in Fashion interessiert zum Beispiel?
Ja, es ist, nein, ich bin dann einfach, ich glaube, zu konsumieren im Sinne von so materialistisch umgeben von ganz vielen Dingen, mir das einfach zu kaufen, weil ich kann ja gerade drauf scheißen. Also dieser Moment, dass ich so sage, ich kann jetzt einfach wahnsinnig viel Geld ausgeben für ganz viel Scheiße. Also so, obwohl ich das Geld brauche, Finanzamt, all diese Dinge, ja?
Ja.
Weil ich dieses, wenn mir Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, zu viel werden, das ist dann oft so ein Ding. Wenn ich Dinge nicht kontrollieren kann, auch im kleinen Rahmen, und dann bin ich manchmal so nachmittags, ich gehe jetzt auf den Kuhdamm und ich kaufe mir irgendwas.
Ja.
Scheiß drauf. Also das war jetzt meine erste Assoziation, als du das gesagt hast. Auch wenn ich es wirklich gar nicht tun sollte. Ich bin auch so Mensch.
Aber das ist ja schon ein kleiner Punkt, wo man sagt, da hast du es dann nicht unter Kontrolle, ne?
Ja, voll.
Also muss man jetzt, so höre ich das gerade raus. Also weil, ach scheiß drauf, ich gehe jetzt auf den Kuhdamm, bedeutet ja auch, ich kaufe mir jetzt was für 1000 Euro und dann geht's mir besser.
Ja, vielleicht eine Kategorie kleiner, aber ja, im Sinne von...
Aber geht's dir dann auch besser?
Nee, und das führt auch oft dazu, dass ich, also ich habe es noch nie bis zum Äußersten, also ins Äußerste getrieben. Ich bin immer so, finanziell bin ich immer so, ich kriege das schon irgendwie hin.
Aha.
Das heißt, ich bin auch so aufgewachsen und ich habe es bis jetzt auch immer hingekriegt.
Toi.
Ja, genau, ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt. Aber ich so mittlerweile merke, auch bei so bestimmten Geldern, wo ich so denke, wie ist dieses Geld weggekommen? Dass ich jetzt so merke, okay, du musst echt erwachsen werden. Das hat Stichwort Kontrolle, diesen gegenteiligen Effekt gerade. Ich so denke, nee, du kannst...
Wo ist dieses Geld hin?
Ja. Nee, du kannst das jetzt, du kannst jetzt nicht machen, weil so dafür haben deine Eltern nicht hart gearbeitet und selber irgendwie Sachen abbezahlt bis heute. Das geht nicht. Aber dann kommt oft, also wenn es wirklich eine ganz beschissene Woche ist, denke ich dann samstags doch
scheiß
so,
drauf.
Ich gehe jetzt im KDW was fressen und dann gehe ich da runter und kaufe mir irgendeinen Scheiß und habe so Tüten in der Hand, weil diese Art von Konsum, den man so festhält und damit so als Show-Off-Ding in der kapitalistischen Gesellschaft rumläuft, das ist so mein kleines Guilty Pleasure als Ausflucht.
Ja.
Das muss ich mir wahnsinnig abtrainieren. Das muss ich mir wirklich wahnsinnig abtrainieren.
Ja, danke, dass du das geteilt hast. Nochmal, ja.
Nee, ich überlege gerade auch noch, inwiefern das, inwiefern
ich
die
lange
zwei Arten des Scheiß drauf vielleicht doch auch zusammenhängen.
Bitte, gerne.
Also, ob man nicht, je besser ich bin auf Dinge scheißen, die mir vielleicht schaden würden, bin ich dann auch besser zu sagen, ja, scheiß drauf, ich mach, was ich will. Ich glaube, da könnte sehr gut ein Zusammenhang bestehen. Also, weil ich denke gerade nur darüber nach, inwiefern mich das als Mensch, weil ich weiß zum Beispiel, dass ich sehr gut sagen kann, nee, ist mir egal. So, was du jetzt gerade sagst.
Gut,
aber genauso gut kann ich halt leider auch das Scheiß drauf, ich baue jetzt Scheiße.
Ja, genau.
So,
weil ich weiß, was du meinst. Das positive Scheiß drauf ist, wenn uns mal was Doofes passiert.
Genau,
ist,
ja,
oder
ja.
So, dann bist du vielleicht sogar manchmal sogar noch schneller als ich zu sagen, ach komm, Scheiß drauf. Wir machen einfach unser Ding weiter. Das tangiert uns jetzt nicht.
Ja, ja.
Egal. Wir vergessen das. Das ist ja auch, an das positive Scheiß drauf habe ich gestern gar nicht gedacht.
Nee, aber ich frage mich jetzt genau, inwiefern die aber zusammenhängen, meine ich. Ob das, weil der Grundgedanke ist ja derselbe. Der ist ja, mir ist jetzt etwas egal, ich mache jetzt das, was ich möchte sozusagen. Oder ich mache jetzt etwas anderes. Mir ist das jetzt egal, dieser Gedanke. Ist
ja
auch egal.
Ja, nee, ist nicht egal, weil ich glaube, ich bin ja auch sehr entscheidungsfreudig. Und das ist auch in vielen Sachen eine tolle Eigenschaft.
Mhm.
Aber es ist natürlich auch bei dem negativen Scheiß drauf eine total komplizierte Eigenschaft.
Ja.
Weil ich mich ja, wenn ich möchte, und so war es in den letzten Jahren oft vor meiner Abstinenz, mich ganz locker immer für den Konsum entschieden habe.
Ja.
Und zwar oft mit Scheiß drauf. Mhm. Ich muss wirklich, diese zwei Wörter sind so stark bei mir, dass ich gestern dachte, ey, wie stark sind die eigentlich? Ja.
Aber habt ihr dann so ein, also bei meinem Scheiß drauf ist dann so, ich rechne mir das Worst-Case-Szenario vorher aus und denke so, ja, eigentlich, wenn es wirklich drauf ankommt, kann ich damit leben. Habt ihr diesen Gedanken vorher oder nachher?
Bei mir ist da tatsächlich nach mir die Sinnflut.
Okay.
Also da ist dann ist dann nichts.
Ich glaube, okay. Es geht schon so richtig den härtesten Scheißdorf-Gedanken, den man quasi haben kann. Mhm.
So. Also wenn der dann heißt, ich hole mir jetzt 3 Kappen, ja, so, diese, wo das Konsummittel eingebaut, ja, aber das ist doch dann so. Und dann denkt man schon, ja, nach mir die Sinnflut, aber eigentlich denkt man schon, pass auf, wenn du süchtig bist, dann sagst du dir Scheiß drauf und hast dann aber ein weirdes System im Kopf, wie du es eigentlich doch wieder in Ordnung kriegst. Aber das ist ja nicht real und wird auch nie verfolgt. Und ist auch wirklich nicht mal im Ansatz an der Realität angekoppelt. Ne? Also wenn ich die Ohrringe meiner Freundin verpfändet habe für Geld, war ja auch Scheiß drauf, brauche ich jetzt, ist nicht so schlimm. Dann habe ich mir ja auch überlegt, wie ich die morgen zurückhole. Ja. Mit einem Argument. Aber das war ja überhaupt nicht realitätsnah. Weil ich habe ja heute kein Geld, also habe ich auch morgen kein Geld, um die zurückzuholen. Und das ist so, habe ich eigentlich damit gelebt, dass da war schon ein Satz eingebaut, der das hätte in Ordnung kriegen sollen, aber der war nie real. Das war quasi ein Traum.
Die Frage ist, inwiefern die Sucht halt sagt, Scheiß drauf, weil ich kenne natürlich diese krassen Momente, kenne ich ja natürlich von damals, wo es halt wirklich darum geht, so, okay, ich weiß nicht, hab Schulden bei einem Dealer so und muss sie zurückzahlen, aber gibt das Geld halt trotzdem zum Beispiel für neues Kokain bei einem anderen Dealer aus, wo ich genau weiß, okay, es kann sein, dass ich auf die Fresse bekomme von dem einen. So. Das ist halt, aber da ist ja die Sucht, die dahinter steht, so, die stimmt, ja wirklich mich auch in Gefahr bringt mit diesem Scheiß drauf.
Wahnsinn,
ne? Und die Frage ist, wie transportiert sich das denn jetzt in die Gegenwart? Und da müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken, aber ich denke schon, dass, also es gibt auch jetzt auf jeden Fall Situationen, wo ich denke, dass ich da ganz schön dämlich handle, eben nach diesem Motto, aber die sind nicht mehr so krass wie damals.
Ja, aber mich...
Weil die riskieren ja jetzt nicht mein Leben, sonst nee, in der klar. Sucht, mit der Sucht riskierst du ja wirklich, da riskierst du ja alles. Das ist ja wirklich, allein schon, wo ich manchmal denke, dass man sich jeden Tag zu fremden Menschen in so ein Auto reinsetzt, wo man genau weiß, die verkaufen halt, deren Job ist halt Drogen verkaufen. So.
Und die haben auch Waffen und so.
Und die sind auf jeden Fall, können die sich auch wehren oder whatever, ja, oder was weiß ich. Und da setzt man sich einfach zu irgendwelchen Leuten drauf, die auf Telegram geschrieben haben, ja, ich komme mal kurz vorbei.
Ja.
Das ist doch krass. Also wie bescheuert man da war, oder? Also ich,
unfassbar. Ja, muss ich auch.
Aber das ist halt, finde ich, ein scheiß auf Gedanke. Also der ist halt klar Sucht bestimmt.
Ja.
So, ne? Das würde man ja nicht mehr machen.
Ich habe noch eine Frage, Jasmin, und zwar, uns schreiben ja auch mal sehr viele Angehörige oder Leute, die in ihrem Freundeskreis was mitbekommen haben und so. Und du bist ja auch schon länger Teil unserer Gesellschaft und sehr aktiv und kommunikativ unterwegs. Gab es bei dir mal in deinem Umfeld, also warst du schon mal in einer Situation, wo du jemanden angesprochen hast, weil du gesagt hast, ey, du hast, also ich mache mir Sorgen um dich und deinen Konsum.
Ja, aber nur in Bezug auf Alkohol bis jetzt.
Ja, aber das ist ja auch, das nur ist ja auch
ja,
Quatsch.
Also doch, genau, also da gab es schon ein, zwei Fälle in meinem Leben, wo ich Personen dabei beobachtet habe, wie sie immer mehr, also wo es wirklich irgendwann normal war, eine Flasche Rotwein am Abend und ohne die Flasche Rotwein wäre es nicht gegangen, wo du es irgendwann gemerkt hast.
Ja.
Wo ich so krass fand, wie ich sozusagen von so einem, obwohl die Person ein vermeintlich gutes, also dieses klassische System, Leute fangen an, irgendwie abends was zu trinken, weil irgendwie ist normal, dann haben sie Freunde da und dann fangen sie an, alleine zu trinken, dann ist aber irgendwann eine Flasche und dann gehst mit denen einkaufen, dann nehmen die so 6 Flaschen mit für die Woche.
Ja.
Und du bist so, das, something's not okay.
Ja.
Irgendwas funktioniert hier nicht. Und dann kommen irgendwie doch stärkere Sachen dazu und dann ist es irgendwie normal. Und
wie hast du dich dabei gefühlt? Das so, wie war das für dich?
Für mich war immer so, okay, was ist gerade der Grund dafür? Also die Besorgnis sozusagen, wie nah bin ich als Person eigentlich dran, wenn ich das Gefühl habe, okay, es gibt gerade so viele Dinge bei dir, die eigentlich so okay wirken. Mhm. Was ist es? Und es gab auch in beiden Fällen einen Grund dafür. Mhm. Das ist für mich einfach dieses Alarmding. Dann weiß ich, okay, ich begrabe da jetzt so lange, bis ich das kriege.
Und das hast du auch gemacht? Und
ja, auf jeden Fall.
Genau, und wie hast, also vielleicht auch gut für Leute draußen, wie hast du das angesprochen? Und es scheint ja gut funktioniert zu haben, aber wie bist du da rangegangen sozusagen?
Ich bin bei sowas mal wahnsinnig direkt und auf eine gewisse satirische Art. Das ist einfach immer mein Zugang so, ne? Erstmal so, klar, es gibt natürlich auch ein Abblocken dann von den Personen. Immer so oder auch, dass man...
Doch Quatsch!
Nee, dass Leute es auch übergriffig finden, wenn man halt bewertet, was sie konsumieren, weil sie sind ja freie, lebende Menschen.
Ja.
Was ein okayer Gedanke ist, weil klar, ich setze mich über diese Person und sage, ich urteile jetzt über dein Trinkverhalten. Aber weil es einfach beides Beziehungen waren, die eine Ebene hatten, wo man sowas, wo man prinzipiell viel sagen konnte oder mal so sagen konnte, irgendwie ist das gerade nicht so geil, was du tust, hat sich so ein langsamer Prozess des so... maybe there is a problem. Und dann ging es eher darum, inhaltlich so ein bisschen rauszuarbeiten, was die Person belastet.
Ja.
Ist halt so Millimeterarbeit. Aber ich bin dann auch sehr hartnäckig. Auch wenn so abgeblockt wird, dann bin ich halt richtig reckless. Also ich werde dann so ein bisschen böse auch, weil ich dann so denke, ja, vielleicht irgendwie eine Art von Warnsignal gerade verbal geben, so, ne? Ja. Irgendwie das Worst-Case-Szenario aufzählen oder nicht damit drohen, dass man weg ist, das mache ich nicht. Das finde ich irgendwie, das ist auch wahnsinnig kontraproduktiv so. Also die Person.
Glaube ich auch, weil derjenige dann in der so einer aktiven Konsum, dann sagt er ja auch, ja, scheiß drauf.
Ich muss auch gerade sagen, scheiß drauf, wir auf jeden Fall die Reaktion.
Da bist du halt weg, aber dann kann ich in Ruhe weiter konsumieren. Also das ist ein ganz klassischer, süchtiger Gedanke.
Ja. Sowas würde ich nie sagen, aber dass man halt so sagt, okay, es gräbt einfach eine wahnsinnige Grube zwischen. Also wie viel, also diesen Wert aufzuzeigen davon, was eigentlich vorher da war. Aber ich kann nicht sagen, ob es in meinem Leben nochmal passiert mit Personen und ob es da halt irgendwie nicht reicht, ne? Ist natürlich auch irgendwie Glückssache.
Ist in diesen beiden Fällen das wieder, hat das wieder funktioniert?
Die eine Person hat komplett aufgehört, die andere Person trinkt moderat.
Okay.
Was auch immer moderat bedeuten soll.
Wir nehmen
als
moderat.
Moderater als vorher.
Ja, okay. Also gut, dich als Freundin zu haben.
Ach, ich weiß nicht. Also nee, ist wirklich auch so Stichwort Kontrolle und all diese Dinge.
Ja.
Ich glaube, es ist einfach, dass meine Art in dieser Gesellschaft damit zu überleben, ob das so gesund ist, weiß ich nicht.
Ja.
Und wie gesagt, ich kann mich auch nie davon freisprechen, dass, keine Ahnung, ob mich der Tod von irgendeinem Angehörigen oder sonstiges irgendwann mal aus der Bahn schlägt. Also ich weiß es ja nicht.
Ja,
deswegen klar. Ist es einfach, glaube ich, nur der Versuch, in dieser Höhle drin zu bleiben. Ob das funktioniert.
Ja.
Wir hoffen es.
Ja, wir hoffen es.
So, Jasmin, Abschlussfrage.
Ja.
Du wirkst ja relativ suchtfrei erstmal, aber hast, glaube ich, da auch so trotzdem deine Issues mit Einkaufen und so weiter. Aber wirkt erstmal sehr suchtfern.
Mhm.
Jetzt ist aber dein Hauptberuf quasi, bewegst du dich im Zentrum der politischen Macht und möchtest ja da auch da irgendwie vielleicht dazu gehören oder was zieht dich denn eigentlich dahin? Das interessiert mich schon noch. Du möchtest stattfinden mit den großen Protagonisten der politischen Macht. Also Politik, Macht, Sucht hängt irgendwie auch miteinander zusammen. Wo siehst du dich denn da?
Voll. Um ehrlich zu sein, ich habe ja gesagt, ich bin Pessimistin, ich bin auch krasse Realistin. Ich habe den Beruf vor allem angefangen, weil ich wissen wollte, was wirklich abgeht.
Okay.
Ich wollte, also das war mal meine, also der, ich wollte nicht irgendwie, ich bin nicht so die junge Zukunftsaversierte und gestalten und bla bla, sondern ich wollte einfach wissen, was abgeht. Also das war eigentlich so der Grund, warum ich damit angefangen habe.
Ja.
Und ich glaube, ich finde viele Sachen wahnsinnig abstoßend, aber wiederum faszinierend, das stimmt.
Aha.
Aber ich glaube, ich sehe mich in dem Ganzen wahnsinnig klein und auch immer bereit zu gehen. Also ich glaube, das ist eine Karriere, die jederzeit aufhören kann. Es werden immer Leute da sein und kommen, die besser sind als man selbst. Und das ist so der Realismus, mit dem ich mich umgebe. Deswegen liebe ich auch, dass ich immer so ein bisschen nach Köln zurückfahre, dass ich so wortwörtlich wieder zurück in den Realismus fahre.
Ja.
Und habe auch drei andere berufliche Dinge in meinem Kopf, die ich machen würde, wenn das vorbei ist. Manchmal denkt man sich schon so, boah, ist schon alles ziemlich geil, ja. Aber ich finde, dass wahnsinnig viele Leute wahnsinnig schlimm leben in dieser Blase. Und das ist das, was ich nicht möchte. Ich bin gern verheiratet in einer anderen Stadt und mach meinen Scheiß und back irgendwie sonntags einen fucking Kuchen. Und das andere wäre mir einfach zu viel. Ich kann mit Unsicherheit wahnsinnig schlecht umgehen. Und deswegen ist es, glaube ich, das, was mich so ein bisschen davon noch fernhält. Aber klar, wenn du weißt, Leute erkennen dich innerhalb dieser Blase und die geben dir Interviews und all diese Dinge. Das ist natürlich ein Game, das auch Spaß macht.
Mhm.
Aber am Ende ist es netto auch nicht so viel wert.
Mhm.
Was kannst du dir davon kaufen dann so, ne? Also, klar, es zahlt meine Miete, aber er zahlt meine Miete, dass ich halt einfach bei der Zeit arbeite, so, und das
Liebe
ist
Grüße.
Ja, voll. Und das sind ja inhaltlich Dinge, da schreibe ich von Mode bis über irgendwelche Analysen über die Gesellschaft Fridays for Future.
Ja,
das ist ja nicht irgendwie, dass ich das Epizentrum der Macht bin selber.
Ja.
Will ich auch wirklich nicht, um ehrlich zu sein. Also, ich glaube, es ist einfach ein wahnsinnig anstrengender Job. Mich haben Leute schon gefragt, ob ich in die Politik gehen will, und ich bin immer so, auf gar keinen Fall.
So, jetzt habe ich trotzdem noch eine.
Wurde deine Neugier denn so ein bisschen befriedigt in dem Sinne von, du wolltest wissen, was abgeht, was wirklich passiert?
Ja, voll.
Hast du das Gefühl?
Das aber ich finde, man durchblickt es auch schnell. Deswegen stören mich manchmal auch echt gesellschaftliche Debatten, weil ich das Gefühl habe, die Leute sind auch so wie es zwischenmenschlich im kleinen Rahmen läuft, läuft es auch im großen Rahmen.
Also ich wollte gerade sagen, das ist doch simpler, als man denkt.
Ja.
Weil ich habe jetzt mal ein Beispiel. Du bist gleich entlassen. Ja. Olaf Scholz vom Untersuchungsausschuss Comex. Mhm. Er sagt, er kann sich nicht erinnern. Okay? Er sagt doch die ganze Zeit, er kann sich nicht erinnern. Aber er weiß doch genau, er kann sich an jedes scheiß Treffen dort erinnern. Das muss mir doch keiner erzählen. Aber wenn ich als normaler Mensch irgendwo sage, ich kann mich nicht erinnern, habe ich ein Riesenproblem. Und 1000 Seiten würden auf mich einbrettern und mir würde nachgewiesen werden, dass ich mich erinnern kann. Aber er sagt einfach, ich kann mich nicht erinnern. Und ich als normaler Mensch fand, der Skandal war nicht so groß, wie er hätte sein können. Weil alle, ich sag jetzt mal wirklich meine Meinung, weil alle wissen, naja gut, er kann sich jetzt nicht erinnern. Wie siehst denn du diese Dinge, wo man genau weiß, er kann es doch eigentlich sagen?
Also ich möchte dem Kanzler nichts unterstellen, das ist auch nicht mein Ort, um das zu tun. Wenn er das sagt, dann ist das halt die Faktenlage, mit der man in diesem Ausschuss umgehen muss, ist halt so. Aber ich würde auch sagen, und das war ja so, also ich habe ja gerade am Anfang, mein erster großer Text in der Zeit war ein Porträt über Andi Scheuer in der Woche von einer der letzten Mautuntersuchungsausschüsse.
Das ist auch ein guter Beispiel,
Wo ich mich einfach nur gefragt habe, wie es ihm geht. Ja. Da kommen wir zum Stichwort Zwischenmenschliches, weil mich das einfach wahnsinnig interessiert. Olaf Scholz wird seine Gründe haben, warum er sich nicht erinnert. Vielleicht, weil er sich nicht erinnert. Who knows? Ja. Aber klar, das ist ja, wenn wir bei Kommunikation sind, damit spielen Politiker dann auch und dann kriegen sie auch den Backlash dazu, wie Leute das wahrnehmen. Also das formt ja auch unseren politischen Glauben und vielleicht auch Umfragewerte, die Olaf Scholz hat, die halt nicht so wahnsinnig gut sind. Ja. Ob sich das dann bewahrheitet so, das ist eine andere Frage. Aber dieses, da kommen wir jetzt zum Thema Macht, du kannst dir halt in einer anderen Position erlauben, dich nicht zu erinnern.
Ja, genau, das meine ich.
Das ist aber einfach dann auch wieder eine Klassenfrage, um ehrlich zu sein. Da kommen wir wieder zur großen Systemfrage, die will ich gar nicht jetzt aufwerfen, aber das ist es ja am Ende des Tages. Ne? Ja. Olaf Scholz darf sich nicht erinnern und genau, wir gucken dann, wo wir bleiben. Aber ja.
Ich glaube auch, die Leute werden sich daran erinnern, dass er sich nicht daran erinnern konnte.
Wahrscheinlich.
So, mir fällt gerade ein, wir haben ja noch eine Kategorie, lieber Hagen, da freue ich mich sehr drauf. Und hier kommt Hagen grüßt.
Ja, willkommen Hagen grüßt. Agnes hat mir geschrieben. Hallo Hagen. Herzlichen Glückwunsch zum Podcast in der ARD Audiothek. Ihr habt es einfach verdient. Vielen lieben Dank, vielen Agnes. Lieben Dank. Mit Begeisterung verfolge ich als Angehörige eure Folgen und nehme Anregungen mit in meinen Alltag. Ich bin die Mama eines 33-jährigen Sohnes, der zurzeit in der JVA Hünfeld sitzt. Ihn plagen Depressionen und sein Antrag auf Therapie statt Haft wurde abgelehnt. Eine Drogentherapie ist für ihn so wichtig. Nach seiner ersten Haftentlassung haben ihn die Beschaffungskriminalität wieder ins Gefängnis gebracht. Gibt es eine Möglichkeit, auch in der Haft euren Podcast zu hören? Ich bin mir sicher, dass es meinem Sohn und viele andere stärken würde. Ich schicke euch sonnige Grüße in den Tag mit den besten Grüßen, Agnes. Oh mein Gott, erstmal liebe Grüße und alles Gute. Ich hatte einige Leute auch auf Therapie, die auch schon mal in Haft waren und ich glaube, das ist eine furchtbare Situation.
Absolut. Allerdings kann ich gar nichts dazu sagen, ob man den auch in Haft irgendwie...
Nee, weiß ich auch nicht.
Man da Medien konsumieren darf, weiß ich nicht.
Liebe Agnes, da können wir jetzt nicht... da wissen wir leider nicht Bescheid. Nee. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man das irgendwie vielleicht hin... Vielleicht kannst du die Sendung runterladen und ihm auf dem Stick die geben. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls trotzdem erstmal alles Liebe für diese Situation und alles Liebe auch für deinen Sohn, dass er diese Zeit übersteht und danach einen besseren Weg des Lebens wählt. Das ist dann nicht immer so einfach, aber wir drücken die Daumen für ihn und alle anderen, die in dieser Situation sind. Julia hat mir geschrieben. Liebe Grüße aus Kopenhagen an John, Hagen, Fabi und besonders Bianca, die mir diesen tollen Podcast empfohlen hat. Also immer wieder liebe Grüße an Bianca, immer weiter empfehlen. Das sind mir die Liebsten, natürlich auch alle anderen. Aber wenn man den Podcast empfiehlt, finde ich das eine ganz tolle Finde ich das so eine tolle Sache schon.
Dann ist man Hages Freunde direkt.
Ja. Bianca, die mir diesen tollen Podcast empfohlen hat und die erste Person in meinem Leben war, die mir gezeigt hat, dass man auch ohne Sucht mit dem Trinken aufhören kann, bleibt sauber, Julia. Finde ich gut. Ich habe mehrere Menschen jetzt schon getroffen, John im Umfeld, die, obwohl nicht süchtig, eine Abstinenzentscheidung getroffen haben.
Ja, sure. Also zumindest größtenteils.
Ja.
Ja, Marco ja zum Beispiel, mein Schwager,
der genau.
ganz wenig nur noch
trinkt. Auch unsere gemeinsame Freundin Inga, liebe Grüße,
ja,
hat sich auch gegen den Alkohol entschieden.
Ja, viele Menschen.
Finde ich toll.
Finde ich super toll. Also
ist ein Teufelszeug.
Ja, auf jeden Fall.
Andreas hat mir geschrieben, Hashtag Hagen grüßt, sehr gut. Vorweg, liebe Grüße an dich, vielen Dank, und John. Jo. Und danke für euren Podcast. Ihr seid ein wesentlicher Beweggrund für meine Abstinenzentscheidung. Alkohol, aktueller Stand 25 Tage.
Nicht schlecht, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch und liebe Grüße gehen raus an Fran, meine größte Unterstützung in diesen schweren Zeiten. Also auch von uns, John, liebe Grüße an Fran und ja, da haben wir es schon wieder. Abstinenzentscheidung, Alkohol.
Top.
Kann man nur unterstützen in dieser heutigen Zeit. Ja. Tina hat mir geschrieben. Moin Hagen. Irgendwann lebt die Rubrik wieder, bestimmt, Smile. Ja, tut sie, sie ist wieder da. Das Herz von Hagen grüßt, das schlägt stark und John neben mir freut sich auch und
grinst. Ich freue mich unwahrscheinlich.
Ja. Also, keine 1000-Wort-Mail und schon gar keine bösartige, aber ich möchte einfach mal Danke sagen für euren Podcast, für die Offenheit und für die wichtige Arbeit, die ihr leistet.
Sehr gerne.
Und so von Underbreakerin zu Underbreaker, sehr gut. Wenn ich könnte, würde ich auch glatt in dem Podcast quatschen. So ein Persönlichkeitsmerkmal kriegt man kaum los und außerdem gehört es dann einfach zu einem, ich finde es sympathisch. Oh, vielen lieben Dank. Da geht ja mein Herz auf.
Da geht's Underbreaker hart auf.
Man muss aber sagen, dass mit dem Underbreaker, das ist besser geworden.
Ja,
wie nimmst, denke ich. Wie nimmst du das wahr?
Ich finde es echt.
Also dich hat es sowieso noch nie gestört.
Ich hatte Scheiß drauf, denke ich mir immer. Scheiß drauf.
Wirklich? Okay. Meine Berührungspunkte mit der Sucht sind kaum zählbar. Alles dabei, von Jahren mit Cannabis, Ausprobieren sämtlicher natürlicher Substanzen, Co-Abhängigkeit und auch das Kokain kreuzte den Weg. Ist und bleibt ein Dauerthema. Der Endgegner ist das Nikotin. Fühle da mit John. Jedenfalls, wenn du mal wieder grüßt, grüß mir bitte meine Kollegin und Freundin Nicole, die sich in der zweiten Reihe am wohlsten fühlt. Liebe Grüße an Nicole. Was es genau bedeutet, weiß ich jetzt nicht. Grüße
an die zweite Reihe, ist die Nicole.
Zweite Reihe, auch gut. Am Freitag sind wir in Hamburg mit dabei. Freue mich, euch live zu erleben. Da sieht man mal, wie alt dieser Gruß schon ist. Verdammt. Aber ich arbeite mich durch. Also, liebe Grüße an Tina und an ihre Freundin Nicole. So, letzter
Gruß. Ja, wir hoffen, Hamburg hat euch gefallen.
Ja, wir hoffen, ja. Hamburg war toll.
Hamburg war super.
Kennclub, ne, richtig?
Ja. Hamburg war Hamburg fantastisch.
Hamburg war richtig weit vorne, muss ich echt sagen.
War unter den Top 4 auf jeden Fall.
Wow. Ja. Ja, richtig, John. Okay, letzter Gruß für heute. Tanja hat mir geschrieben. Lieber Hagen, anbei folgender Gruß. Tanja aus Köln grüßt ihre Arbeitskollegin oder mittlerweile zur Freundin gewordenen Hanna. Ich habe mich dir schweren Herzens anvertraut und bin glücklich, dass du mich unterstützt. Ich habe Hanna übrigens zu eurer Live-Show nach Köln mitgeschleppt. Köln war übrigens auch gut.
Ja, super. Top 4.
Obwohl sie euch gar nicht kannte. Natürlich ist sie mittlerweile eine treue Hörerin eures Podcasts. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, bald die Kurve zu kriegen. Oh, das wünschen wir dir auch. Ja. Viele Grüße aus der Toskana. Tanja. Also, liebe Grüße von John und mir an und für Tanja und Hanna.
Machen wir.
Und das war...
Hagen grüßt.
John, wir wollen noch was sagen. Und zwar, wir haben eine neue E-Mail eingerichtet.
Oh ja.
Und zwar nennt sich die schule.suchtundsüchtig in einem Wort mit UE @gmail.com. Also an alle Schulen, die mit uns Kontakt aufnehmen möchten und das auch schon getan haben, dann würden wir jetzt bitten, leider nochmal eine E-Mail zu schreiben an schule.suchtundsüchtig in einem Wort mit UE @gmail.com. Denn dort, John, passiert Folgendes, wenn man dort schreibt.
Ja, wir haben dort eine freundliche Mitarbeiterin, die diese E-Mails dann für uns durchgeht und prüft. Und dort könnt ihr uns bitten, an eine Schule zu kommen und wir werden dann mit euch in Kontakt treten und würden uns sehr darüber freuen, mit den Kids, mit den Jugendlichen zu quatschen und dort Prävention zu betreiben, wie wir es so gerne tun, nicht wahr?
Genau. War
das korrekt?
Genau. Also wir haben jetzt jemanden, der sich um diese Schul-E-Mails komplett kümmert. Deswegen, wenn ihr noch schon eine geschrieben habt, bitte nochmal weiterleiten an diese neue E-Mail.
Ganz genau. Und dann kümmern wir uns darum.
Hast du noch was, John?
Ja, ich habe nochmal eine kleine Bitte. Und zwar, da bin ich jetzt noch nicht so weit gekommen in meiner Recherche. Wenn ihr einen Schlafexperten kennt, dann würde ich bitten, mich darüber zu informieren. Ihr könnt mich einfach anschreiben unter hagen.decker@gmail.com oder nein, dann sucht zwar einen Spaß, Hagen muss nicht so kommen. Das war ein Scherz. Ihr könnt mich einfach unter auf dem Instagram oder auf der E-Mail-Adresse suchtundsüchtig@gmail.com anschreiben. Wir würden unheimlich gern mit einem Schlafexperten sprechen, weil es natürlich viel mit Kokain zu tun hat und einfach grundsätzlich super interessant ist. Ich habe da letztens was gesehen und da wäre ich sehr dankbar, falls ihr jemanden kennt oder mal jemanden im Fernsehen gesehen habt, den ihr vielleicht, wo ich noch dran erinnert an den Namen oder irgendwie sowas. Das wäre auf jeden Fall cool. Genau, soweit zu meiner Bitte.
Gut, dann, und wenn ihr einen Handyvertrag habt, den ihr mir empfehlen könnt, dann schickt mir die Daten auch auf hagen.decker@gmail.com und dann würde ich Jasmin jetzt bitten, den Knopf zu drücken. Ah, sehr gut. Und John, du weißt, was du zu tun hast.
Ja, falls ihr im Konsum steckt oder jemanden kennt, der problematischen Konsum hat, dann wendet euch bitte an die Drogenberatungsstellen, an Therapieeinrichtungen oder an den Hausarzt. Es gibt ganz oder an Selbsthilfegruppen natürlich auch da sind immer Leute, die euch sagen können, wen ihr ansprechen könnt, wo ihr euch Hilfe suchen könnt. Die Menschen, die im Hilfesystem arbeiten, tun dies aus Leidenschaft und haben sich das ausgewählt, um euch zu helfen. Das heißt, dort sind lauter ausgestreckte Hände, die euch entgegenwedeln. Greift zu und lasst euch helfen und holt euch euer Leben zurück.
Dann vielen Dank für die heutige Sendung und danke, John, für dein Outro. Und wir verbleiben mit einem...
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Seit Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.